Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, wir kommen jetzt zur Predigt. Einer meiner Lieblingsteile im Gottesdienst. Nicht nur das Reden, vor allem auch das Hören gefällt mir dabei. Wir sind mitten in der Predigtreihe, könnte man sagen. Echte Liebe oder Liebe leben, haben wir es genannt. Theoretisch sind wir aber auch schon am Ende. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, was irgendwie spannend ist, mit Blick darauf, dass ich zum Start in diesem Jahr auch die ganze spannende Reise in Römer 12 starten durfte, heute dieses große Ereignis und diese Gemeindewanderung durch Römer 12 ein bisschen zum Ende bringen darf. Deswegen werde ich zum Einstieg ein wenig wiederholen und mal gucken, was in euch noch in Erinnerung gerufen wird und was für euch völlig neu klingt. Und dann möchte ich auf die Verse, die wir heute vor uns haben, eingehen, die sehr eng mit all dem in Römer 12 zusammenhängen. Denn wie wir letzte Woche von Ben gehört haben, ist letztlich das, was wir heute haben, eine praktische Form, wie wir ganz genau das leben können, wovon Paulus vorher die ganze Zeit geredet hat. Wir sind am Anfang des Jahres in den Vision Sunday gestartet oder mit dem Vision Sunday gestartet in eine Vision, die wir euch als pastorales Team ausgebreitet haben und einen Blick geteilt haben, den wir hatten für mindestens dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wer erinnert sich vielleicht noch an das Thema? Erinnert sich irgendwer an das Thema des Vision Sundays? Hingabe, richtig. Es ging um Hingabe. Wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Hingabe. Wir haben uns als Team ein bisschen Gedanken gemacht, haben euch da ein paar Einzelheiten vorgestellt, wie wir jeweils einen Blick auf Hingabe gewonnen haben in unserem Leben. Haben euch mit reingenommen in das, wie wir Hingabe leben wollen. Dabei ging es um Hingabe an Huchting unter anderem. Dass wir auf unserem Herzen haben, wie es auch schon vor einigen Jahren thematisiert wurde, dass wir uns als Gemeinde hingeben wollen an Huchting. Das ist eine Vision, die wir nicht nur in diesem Jahr, sondern die wir sehr langfristig, wahrscheinlich bis zum Ende dieser Gemeinde, bis Jesus wiederkommt, als Vision für unsere Gemeinde haben. Uns hingeben an die Leute in Huchting. Aber wir haben auch eine Vision für uns als Leitung gewonnen und für alle Leitenden und Mitarbeitenden dieser Gemeinde, weil wir Hingabe neu leben wollen. Und in unserer Hierarchie, die wir haben, in der wir strukturiert sind von Leitenden und anderen, Hingabe leben wollen und das praktisch umsetzen wollen, was an manchen Stellen auch schon passiert ist. Die Angestellten haben das gemerkt in unseren Runden alle zwei Wochen, dass wir uns mehr Zeit nehmen für Gott, für Stille, für Anbetung in Gemeinschaft und auch an anderen Stellen. Wir haben ein unglaublich cooles, praktisches Seminar von Andreas gehabt, 6 oder mehr Einheiten, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, zu ganzheitlich Christsein. Eine der praktischen Möglichkeiten einzusteigen in diese Gedanken von sich ganz hingeben, mit Körper, mit Seele, mit Geist, Gott ausliefern und erleben, was Schönes daraus passiert. Und wir haben uns dem 12. Kapitel des Römerbriefes hingegeben, ein ganzes Jahr lang. Wir hatten 4 Predigtreihen und ich weiß nicht, ob ihr euch an alle erinnert, aber wir haben 4 Predigtreihen gehabt, und in der letzten sind wir jetzt, um das 12. Kapitel im Römerbrief einmal durchzugehen. Das erste war Fundament völliger Hingabe. Wir haben darüber geredet, wie wir uns als Körper und mit unserem Körper hingeben, wie wir ein Tempel auf 2 Beinen sind, vielleicht erinnert ihr euch, wie wir uns ganz grundlegend, wie wir Hingabe verstehen müssen. Dann sind wir weitergegangen in Gott und die Welt. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass wir, ob wir wollen oder nicht, geprägt werden, geformt werden, die Welt einen Einfluss auf uns hat, unsere Gewohnheiten Einfluss auf uns haben. Und wenn wir nichts tun, dann prägt uns das in Richtung der Welt. Und wir sind eingeladen und aufgefordert, ganz bewusst unser Leben so zu gestalten, dass wir von Gott und seiner Gegenwart geprägt werden. Diese Umformung von uns, unserem Wesen, unserem Herzen, dieses fleischerne Herz, von dem wir heute schon gehört haben, dass dies ganz aktiv passieren muss, dass wir beteiligt sein dürfen an dieser Transformation. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, dass diese Transformation sich auch in der Gemeinschaft der Gemeinde widerspiegelt und dass wir als diese Wesen Zugang haben zum Heiligen Geist und der uns begabt und Zugang schenkt zu Gaben, die wir im Dienst einander ausleben dürfen. Wenn ihr euch erinnert, die ist gar nicht so lange her, eine Gemeinde und viele, und dann kamen viele verschiedene Aufgaben, die wir irgendwie alle haben, zu einem gewissen Aspekt aufgefordert sind, alle an den Stellen, wo Gott uns herausfordert, zu lernen oder seelsorgerlich sich um jemanden zu kümmern, der in unserer Nähe ist. Und andererseits auch bestimmte Leute unter uns haben, die einfach besonders begabt sind und die uns als Gemeinde in diesen Gaben dienen sollen und dürfen. Und jetzt stehen wir am Ende bei Liebe leben. Überschrieben, weil letztlich geht es am Ende um das. Und wir haben das schon gehört, es geht um Liebe und es geht darum, diese Liebe auch zu leben. Und letzte Woche hatten wir eine großartige Predigt von Ben Sawatzki hier, der uns mit hineingenommen hat in diese herausfordernden, aber auch hoffnungsbringenden Worte. Alltagsnah und praktisch hat er uns gezeigt, was es bedeuten kann, sich in die Liebe Gottes zu stellen und die Liebe auf sich selbst wirken zu lassen. Er hat das Beispiel, erinnert euch vielleicht, Flugzeug. Man muss immer erst die Maske sich selber überziehen, um dann anderen helfen zu können. Und er hat uns darüber, mit uns darüber geredet und hat uns mitgeteilt, dass Paulus hier sagt, dass wir uns auch, dass Gott uns einlädt, unter die Last unseres Lebens zu stellen und zu erleben, wie Gott uns dann trägt und die Last leicht wird, weil er uns trägt. Ihr hattet ja jetzt eine Woche Zeit. Ich gehe mal davon aus, ihr habt alles umgesetzt, was Ben gesagt hat. Deswegen gehen wir weiter im Text und wir wollen uns jetzt Römer 12, die Verse 13 bis 19 anschauen. Also das, was direkt danach kommt von dem, was wir letzte Woche gehört haben. Und ich lese uns aus Römer 12, die Verse 13 bis 19. Und Paulus schreibt dort: Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Seid miteinander auf dasselbe Ziel bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern lasst euch auch von den geringen Dingen in Anspruch nehmen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Setzt euch gerne wieder. Ja, ehrlich gesagt, wenn ich sowas lese, denke ich, okay. Und ich könnte jetzt auch einfach sagen, okay, lass uns das einfach machen. Ja, wollen wir uns darauf einigen? Wir leben das jetzt. Wir wissen irgendwie, was das heißt. Wir wissen, was er da sagt. Wir hören das. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das hören, aber irgendwie ist es trotzdem schwer. Lasst mich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Paulus listet hier einige Beispiele auf, wie man echte Liebe leben kann. Echte Liebe, von der er vorher geredet hat in dem Brief, wie wir sie umsetzen. Und ich kann leider nicht alle Dinge besprechen, weil meine Predigtzeit ist begrenzt und ein paar von euch feiern das sicherlich auch, dass ich jetzt nicht eine Stunde hier predige. Wir haben aber genug Zeit, miteinander diese Dinge zu bedenken und zu vertiefen. Deswegen gibt es ja auch Hauskreismaterial. Heute möchte ich einfach die Liste einmal anreißen, ein paar Punkte durchgehen und das dann am Ende zusammenfassen. Und ich hoffe, dass ihr offen seid und der Geist euch sagen darf, welcher dieser Punkte vielleicht einer für euch heute ist. Eigentlich sollte sich spätestens jetzt, schon vorher, aber spätestens jetzt mit diesem Text klar eingestellt haben, die Erkenntnis, dass Liebe eine Handlung ist. Wenn Paulus hier redet und an vielen anderen Stellen in der Bibel wir über Liebe reden oder Liebe lesen, dann geht es sehr selten um ein Gefühl, auch wenn die vorkommen und Teil davon sind, aber sehr oft ist Liebe eine Handlung. Ihr wisst das. Und ihr wisst das. Ihr wisst aber auch, dass es diese oberflächliche und abstruse Definition von Liebe in der Welt gibt, dass es ein Gefühl ist. Das Problem dabei, und das kennen wir, Liebe als Gefühl ist weder beständig noch ausreichend, um das zu beschreiben, was wir wahrnehmen, wenn wir echte Liebe sehen. Wenn wir Liebe von jemandem sehen, der sich hingibt für einen Freund. Ehepartner, die sich gegenseitig pflegen und beieinander bleiben in richtig harten Zeiten. Das hat überhaupt nichts mehr mit Gefühlen zu tun. Und das ist viel mehr. Und da kommen Gefühle zu kurz. Echte Liebe in Action. Das ist die Liebe, die Gott definiert in seinem Wort und die Jesus auslebt als Wort Gottes. Und wir haben uns ja beispielsweise auch den Kreislauf der Hingabe angeschaut am Anfang dieses Jahres, wo es genau darum ging. Gott gibt sich hin, der Mensch gibt sich hin als Antwort auf Gottes Hingabe. Das ist nichts anderes. Gottes Liebe manifestiert sich, also sie wird sichtbar und klar und greifbar und Realität in Jesus spätestens auch schon vorher, dadurch, dass er sich hingibt. Das bedeutet, letztlich ist die Liebe des Menschen und die Hingabe des Menschen auch unumgänglich etwas Praktisches und kann und muss und sollte sich manifestieren, das heißt klar greifbar und erlebbar machen. Aber all dem geht Gottes Hingabe voraus und es ist ein Geschenk. Und das ist dieses Herausfordernde, das wir manchmal im Alltag erleben. Dass wir wissen, Gott hat uns Liebe und Gnade geschenkt und ich kann mir das nicht verdienen. Ich kann nicht mich hocharbeiten zur Liebe Gottes. Aber dass es eigentlich nicht schlecht ist, weil das Schöne ist, ich muss es gar nicht. Sondern die Liebe Gottes ist einfach da. Wenn wir heute Morgen hierher gekommen sind, dann war Gott schon hier. Und er hat auf uns gewartet, in Liebe. Und er guckt dich jetzt gerade voller Freude an, dass du hier sitzt und dass du zuguckst, weil er dich liebt. Du musst nicht mal an ihn glauben. Du musst nicht mal machen, was er sagt. Er liebt dich. Und er wünscht sich, dass du Anteil hast an dem Leben, für das er dich geschaffen hat. Und der Kreislauf ist vielmehr eine Antwort und die Art und Weise, wie Gott zeigt, so habe ich Leben geschaffen und so könnt ihr Teil von diesem Leben haben und Anteil an diesem Leben haben. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir diese Haltung leben von Liebe, diese Hingabe, diese aktive, dieses Ausüben, dann zeigt Paulus uns heute, wie genau das aussehen kann und wo genau wir konkret anfangen können. Letztlich nennt er 8 Beispiele. Also er sagt quasi auch, ich weiß, es gibt verschiedene Baustellen und du hast Stärken und Schwächen. Ich gebe dir jetzt einfach mal 8 Beispiele, mit denen du anfangen kannst. Such dir eins. Wir lesen hier keinen Katalog von das und das und das und das. Erst dann bist du gut genug. Erst dann bist du ein richtiger Christ. Erst dann ist die Liebe angekommen bei dir. Sondern er sagt, hier sind 8 Sachen, wie sich Liebe praktisch zeigen kann. Und die wollen wir gemeinsam durchgehen. Das Erste, was er sagt, ist, dass wir bedürftigen Geschwistern helfen sollen, helfen können. Also eins, wie sich Liebe zeigt, ist, indem wir auf die Nöte von anderen eingehen. Irgendwie ist ja klar, dafür müssen wir Nöte auch wahrnehmen. Und dafür müssen wir gemeinsam unterwegs sein. Ich liebe es, dass ihr hier seid. Und ich bin mir sehr sicher, jeder von euch, auf jeden Fall die meisten von euch, sind eingebunden in kleinere Gemeinschaften. Aber wir sind eine große Gemeinde. Wir müssen im Alltag unterwegs sein, weil in diesem Alltag erleben wir im Miteinander erst, wo wer herausgefordert ist. Weil es gibt in dieser Gemeinde viele, die Herausforderungen haben. Manche größer, manche kleiner. Die Frage ist letztlich, kennst du jemanden, der in irgendeiner Form Hilfe brauchen könnte? Das muss nichts Großes sein. Aber ich erinnere mich an meine Studienzeit als Studierender, da hatte ich nicht viel Zeit, um zu arbeiten. Das heißt, das Einzige, was ich machen konnte, war ein paar kleine Putzjobs, um mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen, aber damit konnte ich nicht meine Studienkosten finanzieren. So, ich war in einer privaten Hochschule, die ist deutlich teurer als staatliche Unis und das Geld konnte ich nicht alleine auftreiben. Deswegen brauchte ich Leute, die das gesehen haben und gesagt haben, wir finden gut, was du machst, wir wollen dich unterstützen und die haben mir geholfen. Andere Freunde, die BAföG bekommen haben und das aber auch nicht immer ausgereicht hat und letztlich es total schön war, dann in der Gemeinde vor Ort zu erleben, wie Leute sehen, ich bin Studierender, Geld ist so eines der Dinge, die nicht wirklich da sind in dieser Lebensphase und komm, wir laden dich mal auf ein Essen sonntags nach dem Gottesdienst zu uns ein. Oder weißt du was, wir gehen mal zusammen einkaufen und bevor du irgendwas sagen kannst, habe ich meine Karte schon draufgelegt und dann hast du den Wocheneinkauf geschenkt bekommen. Und ich muss das nicht jede Woche, nicht jeden Tag machen, aber das sind Momente, in denen wir eben Liebe praktizieren können und Gemeinschaft leben, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Es kann andere Dinge geben. Man kann für Leute, die krank sind, Medizin besorgen, einen Besuch abstatten, für sie einfach einmal in dieser Krankheitsphase den Haushalt machen, damit sie das nicht auch noch machen müssen, während sie eigentlich sich ausruhen sollten. Letztlich glaube ich, dass ihr ganz viele Situationen kennt, auch schon selbst erlebt habt. Und die Frage, die Paulus hier stellt, ist, Habt ihr den Blick noch für eure Geschwister? Wir müssen nicht die Welt retten. So, das hat Jesus gemacht. Unsere Aufgabe ist es, die Leute in unserem Umfeld, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Hier bezieht sich Paulus sehr klar nicht auf jetzt irgendwen in der Welt, dazu kommt er gleich, sondern da geht es um die Leute in unserer Gemeinde, um unser Miteinander. Und dann ist das Zweite, was er sagt, und dann wirft er den Blick aber dagegen wieder nach außen, ist, er sagt, lebt Gastfreundschaft. Bemüht euch, gastfreundlich zu sein. Und wenn ich Gastfreundlichkeit, Gastfreundschaft höre, dann denke ich tatsächlich immer an die ganze südliche Kultur, von der wir hier oben irgendwie nicht ganz so viel abgekriegt haben. Menschen, die es in ihrer Kultur gelernt haben, sich dauernd einzuladen. Eigentlich müssen die sich einladen, das ist höflich oder wäre frech, wenn sie es nicht machen würden. Aber die haben gelernt, ganz viel, was sie haben, zu teilen. Und ich liebe das, wenn wir zu syrischen Freunden kommen, weil ich komme zu denen nach Hause und bei denen sieht der Tisch ganz anders gedeckt aus als bei uns, wenn wir unseren Tisch und wir versuchen, uns dem anzunähern. Aber der ist reich gedeckt und da ist klar, hier wird keiner hungrig nach Hause gehen, obwohl die nicht so viel haben. Aber sie haben gelernt, Leute nicht nur einzuladen und zu sagen, kommt, sondern auch mit dem, was ich habe, zu dienen. Und hierbei geht es tatsächlich nicht nur so sehr um die Leute in unserer Gemeinde, sondern die Frage, die Paulus hier auch stellt, denn Gastfreundschaft lässt sich eigentlich auch übersetzen mit Freund des Fremden. Und Israel hatte das damals schon als Auftrag, die Leute, die nicht zum Volk gehören, die aber irgendwie Interesse haben, einzuladen und sie mit in die Gemeinschaft aufzunehmen und sie teilhaben zu lassen an dem, was man selbst hat. Und gerade in unserer Kultur hier in Deutschland und im Westen ist das unglaublich verloren gegangen. Weil wir gerne für uns sind und wir gerne bei uns bleiben, uns gerne wohl und kuschelig fühlen. Aber eine herausfordernde Sache, die, glaube ich, hier mit drin steht, ist, was auch immer du an Haus oder Wohnung oder sonst was hast und dein materieller Besitz, den hast du nicht, um es dir gut gehen zu lassen. Auch. Und wir dürfen genießen. Aber du hast ihn auch, um zu teilen. Und Gott schenkt dir das, was du hast, um es weiterzugeben. Weil du weißt, daran hängt nichts. Und ehrlich gesagt, wir wissen, alles kommt, alles wurde aus Staub geschaffen und am Ende wird alles wieder Staub. Wir hängen daran nicht. Wir haben was viel Besseres und viel Schöneres, jetzt schon. Und wenn wir das teilen, was wir haben, werden andere das erleben. Und ich weiß nicht, ein anderes Ding der Kultur, kennt ihr vielleicht, ist dieses, wenn du unfreundlich zu mir bist, höre ich auf zu lächeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, wir haben das gerne, ich erlebe das leider manchmal auch oder zu oft bei mir selbst, wenn man irgendwo draußen ist, wenn man in Geschäfte geht, in Cafés, irgendwo, wenn da jemand mies zu mir ist, ich habe leider manchmal die gemeine Einstellung, vielleicht findet man das auch ganz okay, aber wenn ich Kellner habe, die einfach echt mies sind, keinen guten Service machen, dann bin ich gar nicht mehr motiviert, Trinkgeld zu geben. So, ich denke, also nee, so, das, du bist eigentlich nicht mal zu uns gekommen, wir haben uns das fast selbst von der Theke geholt und also du hast uns mehr gefragt, wie wir jetzt schnell wieder rausgehen können, weil du keinen Bock hast zu arbeiten. Wenn ich diese Haltung, dieses Negative entgegenbekomme, so dann denke ich, hab ich keine Lust drauf. Kriegst nichts. Aber er sagt, nein, segnet die Leute, die euch verfolgen. Segnet die, die euch anfeinden. Segnet die, die euch verfluchen. Begegnet ihnen anders, als wie sie euch begegnen, weil sie haben nicht das, was du hast. Du hast Gott. Du bist gerettet. Dein Leben wird mehr und mehr heil. Du wirst immer ähnlicher dem Wesen der Liebe, das Gott ist. Zeig ihm das. Ist doch egal, wie er dir begegnet. Es macht nicht gut. Und wir sollen nicht einfach alles schlucken und hinnehmen. Das meine ich damit nicht. Es geht darum, welche Haltung nehmen wir ein, wenn uns das entgegengebracht wird. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, bestimmt. Ich glaube, das war, ich habe es mir aufgeschrieben, ich will es nicht falsch sagen, aber wenn man, wie es in den Wald schreit, so schallt es wieder raus. Ihr kennt ihn, irgendwie so. Ihr kennt den Spruch. Aber das Prinzip ist ja quasi, das, was ich streue, das kriege ich auch zurück. Was man sieht, wird man ernten. Es gibt so ein paar Sprüche, die klar machen, wenn ich immer unfreundlich bin, dann werden Leute auch unfreundlich zu mir sein. Klar, weil wir so funktionieren. Das ist, wie wir quasi als Wesen sind, weil wir kaputt sind, weil Sünde in uns ist. Und Paulus fordert uns auf, das ist nicht mehr, wer wir sind. Wir sind eine neue Kreatur. Ich bin ein Wald der Freude. Ja? Egal, wie viele Leute mich anschreien und Schlechtes in mich reinrufen, ich schreie die Freude Gottes zurück. Und dann haben wir die herausfordernde Aufgabe, empathisch zu sein. Ja, Paulus fordert ja auf, es gibt Leute, die weinen gerade, die haben Phase von Trauer, es gibt Leute, die freuen sich gerade, die haben richtige Erfolgserlebnisse. Seid empathisch, vergesst euch und steigt bei denen mit ein. Einfach für den Moment. Und ich finde das sehr leicht gepredigt, sehr schwierig gelebt. Das würde meine Frau beispielsweise bestätigen, wenn es darum geht, dass sie irgendwas richtig Schönes hat, irgendwas richtig Cooles gefunden hat, was sie richtig begeistert. Dann stellt sie mir das vor und ich merke immer, okay, da ist jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, wie ich reagieren soll, weil sie möchte, dass ich mich auch freue, weil das ist was richtig Cooles. Und meistens, weil ich da nicht so gut drin bin, ist dann eher so ein, ah, ja, voll schön. Und dann sieht man, wie die Schultern wieder hängen und sie so. Sie erwartet ein bisschen, dass ich so in Richtung Uhuhu mache. Und ich bin nicht so. Und das ist ein eigenes Problem, da arbeiten wir in unserer Ehe dran, aber wichtig ist, Paulus sagt hier, wir sollen empathisch werden. Es gibt Leute unter uns, in unserer Gemeinschaft, mit der wir unterwegs sind, denen geht es gerade richtig dreckig. Und die weinen. Öffnet den Raum für diese Gefühle. Habt Anteil an diesen Gefühlen. Für einen Moment. Setzt euch da mit rein. Damit sie es nicht alleine tragen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt immer dauernd nur weinen sollen. Oder uns immer und dauernd nur freuen sollen. Aber wir wissen, Leben ist weder immer gut noch immer schlecht. Es gibt keine super und schlechten Jahre, sondern es gibt eigentlich alles in jedem Jahr. Und wir sind aufgerufen, mit anderen mitzufühlen und zu feiern, wenn es denen gerade richtig gut geht und was Schönes passiert ist. Und uns mit hinzusetzen und zu weinen, wenn gerade richtig beschissen ist. Weil das Leben so ist. Und Gott ist auch ein leidender Gott. Total verrückt. Philosophische Einzigartigkeit, religiöse Einzigartigkeit, aber auch Gott tut es und deswegen sollen wir es auch tun. Und Gott freut sich auch mit uns und so sollen wir uns auch mit anderen freuen. Das ist etwas, was wir einüben dürfen in Hauskreisen, in Kleingruppen, da wo wir als Gemeinde unterwegs sind im Alltag. Und die Frage, die Paulus hier stellt, lebt ihr das? Oder bleibt eigentlich jeder alleine mit seinen Gefühlen? Hört ihr sie, aber macht damit nichts? Ist da Raum für? Und was da schon anklingt und noch weiter gefordert wird, ist, er sagt dann, okay, und jetzt noch ein Ding. Liebe bedeutet auch, dass wir einmütig werden. Liebe bedeutet, dass wir miteinander denken. Und zwar in dieselbe Richtung. Und das ist total herausfordernd, auch in unserer Zeit. Und ihr merkt vielleicht so langsam, dass unsere Kultur nicht gut darin ist, die Dinge zu leben, die wir leben sollten. Verrückt. Aber das Einmütige, das ist nicht so das, was wir alle natürlicherweise machen. Denn ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber meistens macht jeder so gerne sein Ding. Wir haben auch alle unsere eigene Meinung und im Normalfall sind wir sogar sehr überzeugt davon, dass wir recht haben. So. Verstehe ich total. Ich weiß auch, das Schwierige jetzt bei mir zum Beispiel ist, bei mir stimmt es meistens auch. Aber was wir lernen müssen in der Gemeinde, ist uns darauf einzulassen, dass wenn andere anders denken und andere Ausrichtungen haben, das erstmal okay ist und das Ziel von Gemeinde ist, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Und auch da wieder hat Liebe dieses sich selbst vergessen und die Gemeinschaft ins Auge fassen. Wir sind so individualistisch geprägt. Das heißt, du machst gerade das, worauf du Lust hast. Und wenn du gerade keine Lust hast, dann machst du das nicht. Aber Paulus sagt beispielsweise bei den Gaben, dient der Gemeinschaft und der Gemeinde damit, nicht euch selbst. Und er fordert sie auf, komm zu Versammlungen der Gemeinde. Nicht, weil du das jetzt gerade brauchst, sondern weil die Gemeinschaft das braucht, dass du da bist. Und es für alle gut ist. Und der Auftrag ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, uns einzulassen darauf, dass wir als gemeinsame Gemeinschaft ein Ziel haben können und dürfen. Selbst wenn das eigentlich nicht das ist, wo wir hin wollten. Und wir müssen uns manchmal wieder neu darauf einlassen, um zu erleben, dass Gott uns in dieser Gemeinschaft führt. Denn Gott sagt nicht, da wo jeder Einzelne mit sich versammelt ist, da bin ich mitten unter ihm. Er sagt, da wo wir zusammenkommen, da wo wir uns aufeinander und vor allem auf Gott ausrichten. Und das ist einer der Gründe beispielsweise, warum wir als pastorales Team uns zusammensetzen, diese Visionen vorbereiten, ganz viel Zeit nehmen, auf Gott zu hören und zu forschen, was wir glauben, was er vorhat und darauf warten, dass er hoffentlich spricht. Und wenn er es tut, dann merken wir das auch vor allem daran, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen. Und wenn nicht, dann warten wir so lange, bis alle dabei sind. Was auch immer das bedeutet, in welche Richtung wir uns noch justieren müssen oder wem wir noch einen Moment Zeit geben müssen, bis er auch da ist. Und dann gehen wir unterwegs und dann sagen wir euch diese Vision und dann sagen wir euch, wo wir hinwollen, weil das Ziel ist nicht, dass ihr hört, cool, das machen die Pastoren, mal gucken, ob ich da auch dabei bin. Das Ziel ist das, wo wir als Gemeinde hingehen wollen. Wir als Matthäus-Familie laufen jetzt in die Richtung. Sei dabei, sei einmütig dabei. Lieb uns und liebt einander. Und wahrscheinlich genauso schwierig, vermute ich, mir geht es auf jeden Fall so, seid demütig. Nehmt euch selbst nicht zu groß. Und ich weiß, es gibt bei manchen bestimmt noch diese ganz alte, theoretisch gefühlte Definition von Demut als mach dich schlecht, mach dich klein, in einem negativen und mit dem Wert von mir selbst verbundenen Sinn. Aber das ist Demut nicht. Ich weiß nicht, über den Spruch kennen meist viele von euch bestimmt auch, aber Demut heißt nicht, gering von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Das, was in den anderen Punkten auch schon rauskam, ist, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Nimm dich selbst nicht zu ernst. So, wenn du dich selbst für klug hältst, dann glaubst du, du stehst da und die anderen stehen hier. Und glaub mir, 100% kenne ich das. Denn wisst ihr, das ist eine der Gefahren von Pastoren, immer schon. Weil ich stehe hier und ihr sitzt da. Und das kann in mir das Gefühl heraufbringen, ich weiß mehr als ihr. Aber wenn es um Gott geht und seine Liebe und meine Beziehung zu ihm, dann bin ich nicht nur weiter als ihr, nicht mal gleich mit euch, sondern ich sehe einige von euch und weiß, ich bin noch nicht da, wo ihr seid. Und ich träume davon, wenn ich größer bin, dass ich so bin wie ihr. Weil ich weiß, dass viele von euch schon viel mehr durchgekämpft haben mit ihm. Und viel mehr durchgehalten haben mit ihm als ich. Und da kann ich so viel studiert haben, wie ich will und so toll Hebräisch und Griechisch lesen, wie ich will. Am Ende bringt mir das nichts, wenn ich die Liebe nicht habe zu Gott. Und Demut heißt damit also nichts anderes, als ich nehme genau den Platz ein, den Gott für mich vorgesehen hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und du hast einen Platz in dieser Gemeinde. Du hast einen Platz im Reich Gottes. Und den will Gott dir zuteilen. Und das ist nicht der Platz irgendwie oben oder unten, sondern es ist genau der, der Leben in dir am fruchtbarsten werden lässt. Das ist das beste Leben, das du haben kannst, was Gott dir anbietet. Und Demut heißt nichts anderes, als sich diesem Willen Gottes unterzuordnen. Oder anders formuliert, du bist großartig, aber nicht deinetwegen, sondern wegen Gott. Was dich ausmacht und was dich wertvoll macht, liegt nicht in dir selbst, sondern in Gott, als deinem Schöpfer. Und das ist wunderbar, denn dann müssen wir uns das weder verdienen, noch zu irgendeinem Bild hin aufleben, sondern wir können einfach dankbar annehmen, was Gott uns schenkt. Und wir sind fast fertig mit der Liste, aber es wird natürlich nicht weniger herausfordernd, weil dann kommt wieder die Frage nach außen und dem, wie gehen wir mit anderen Leuten um. Und es geht wieder um den Umgang mit Feinden. Feinde lieben wurde schon im anderen Einsatz, in anderen Vorsätzen angedeutet. Aber es geht hier um Frieden. Friedvoll mit anderen zu leben oder friedenstiftend zu leben, ist etwas, wo Paulus sagt, lebt vorbildlich friedenstiftend. Lasst Leute sehen, dass Frieden das Ziel ist, wo es hingeht. Und damit wir uns richtig verstehen, Frieden ist nicht einfach nur das Fehlen von Gewalt oder das Fehlen von Angst. Frieden ist was viel Proaktiveres und Frieden ist etwas Ganzheitliches. Frieden ist etwas, wo es nicht nur darum geht, dass du dich gut fühlst, sondern Frieden ist etwas Tiefes, das unabhängig von Umständen ist. Und Frieden ist etwas, das du fördern kannst. Durch Vergebung zum Beispiel. Und dadurch, dass du Rechte, die du glaubst zu haben, aufgibst, so wie Jesus seine Rechte aufgegeben hat, uns zuliebe. Das heißt, und das ist wieder eines der Dinge, und ich predige das und ich lese das und denke, warum muss ich darüber predigen, Gott, du weißt, dass mir das selber schwerfällt. Aber Frieden stiften, lieben heißt zum Beispiel in einem Streit, obwohl ich Recht habe, das kommt so oft, obwohl ich Recht habe, vielleicht zu sagen, ich verzichte auf dieses Recht. Es geht hier nicht darum, wer Recht hat. Ich will Liebe leben. Und um des Friedens willen beharre ich nicht auf mein Recht. Und wir sind in einem Land, in einer Kultur groß geworden, bei dem wir alle viel mit Rechten zu kämpfen haben. Wir wollen auch Rechte fördern. Und viele um uns herum kämpfen für Rechte. Und es geht nicht darum, dass das schlecht ist. Ich sage nichts, auf keinen Fall, nichts gegen Menschenrechte oder Rechte von Minderheiten. Nein, das ist ja eigentlich gerade das, was wir fördern wollen, die Rechte von anderen hochheben. Aber das ist auch das, was herausfordernd ist, weil wir gerne Recht haben. Und wir unser Recht gerne nehmen wollen. Aber Gott hat eine Position für dich und nur diese Position, da kannst du ausleben, was er dir gegeben hat. Und Dinge reinsprechen in Leben und andere Dinge tun. Aber es gibt ganz viele Rechte, die wir theoretisch uns nehmen könnten, die uns aber gar nicht zustehen sollen oder von denen er sich wünscht, dass wir sie nicht wahrnehmen, um andere zu lieben. Noch eine kleine Metapher als Beispiel. Ihr kennt das vielleicht, dieses ich werfe dir den Ball zu, das bedeutet, ich gebe jetzt zum Beispiel eine Aufgabe an dich weiter oder sag dir etwas, zum Beispiel werfe ich meinem Freund gerne den Ball zu, hey, ich kann nächste Woche dann und dann und dann, wann kannst du, werf ihm den Ball zu, kennt ihr die Metapher? Und dann ist er dran, eine Entscheidung zu treffen, wann kann ich, oder er wirft mir den Ball zu und dann muss ich was entscheiden. So, ein metaphorischer Ball. Und manchmal in Gesprächen, in Begegnungen gibt es Leute, die werfen uns den Ball volle Kanne ins Gesicht und ärgern uns richtig. Und Frieden stiften heißt, egal wie doll du mir den Ball ins Gesicht wirfst, ich nehme den Ball, ich lege ihn friedvoll vor deine Füße. Denn Rache ist Sache des Herrn. Und hier ein kleiner Nebenbemerkung, ein Gedanken, den ihr gerne vertiefen könnt, wenn euch das herausfordert. So, wir kennen Gottes Rache als ein Phänomen, als ein Thema in der Bibel, als etwas, was uns auch gerne herausfordert, wenn wir ihm nachfolgen, weil Gott ja sagt, er ist ein Gott der Liebe. Und genau da liegt ein Unterschied. Gott ist Liebe. Nirgendwo steht, Gott ist Rache. Gott ist Liebe. Und Rache im Sinne von Gott muss deswegen im Sinne von Liebe geschehen. Und Rache ist beispielsweise das, was ein Vater fühlt, wenn seinem Kind Unrecht geschieht. Und ja, es gibt einen Rahmen, es gibt, wie übe ich diese Emotionen, die ich jetzt habe, aus und diese Wut, die berechtigt ist, was mache ich mit ihr? Und darüber könnten wir jetzt auch eine eigene Predigt machen, wie über alle anderen Sachen. Aber Gott sagt letztlich, diese Gefühle sind gut und richtig, aber handel nicht vorschnell danach, sondern überlass es mir, für dich einzustehen. Überlass es mir, für dein Recht zu kämpfen. Verzichte darauf, dem anderen das heimzuzahlen. Und wir lesen das und ich habe den Eindruck, oft denken wir und ich auch eher an so große Dinge. Wir kennen Rachemorde aus verschiedenen Kulturen oder also vor allem, wenn es handgreiflich und groß wird. Wir kennen Filme, bei denen es darum geht, wo der eine, dem wurde sein Sohn genommen und dann rächt er sich an den ganzen Bösen und irgendwie hat man das Gefühl, das ist okay, wenn man den Film guckt, aber eigentlich weiß man auch, eigentlich ist es gar nicht okay. Aber man kann empathisch mitfühlen. Aber es kann auch sein, dass du in einem Gespräch, in einer Diskussion bist mit Leuten, die du lieb hast und dann wirft dir jemand was vor oder sagt etwas, was dich verletzt. Und dann haben wir diesen Impuls, auch was Verletzendes zu sagen. Und das ist auch schon Rache. Und Paulus fordert uns auf und Gott fordert uns auf, Liebe funktioniert so nicht. Liebe spricht das, wenn überhaupt, liebevoll und friedenstiftend an, aber rächt sich nicht. Wenn du mich verletzt, verletze ich dich nicht zurück, sondern ich durchbreche diesen Zyklus, diesen Kreislauf, den wir natürlicherweise alle gut können und lass mich mit Gottes Kraft darauf ein, dir in Liebe und friedvoll zu begegnen. Also kurz gesagt, wir sollen Böses meiden und Gutes tun. Easy, oder? Das ist eine schöne Zusammenfassung. Können wir uns für nächste Woche merken, also ihr geht gleich raus. Böses meiden, Gutes tun. So einfach ist das in der Theorie. Aber es ging schon immer darum, von Anfang an. Bei Israel ging es schon darum. Wisst ihr, ich habe im Konfus letzten Dienstag, ging es um die 10 Gebote. Und man kann die 10 Gebote auswendig lernen und dann weiß man, was die 10 Gebote sind, aber dann hat man noch gar nichts darüber gelernt, was die 10 Gebote eigentlich sind. Und ich dachte, es passte gut, dieses Beispiel zu nehmen, zu verstehen, wenn es um diese Gebote ging, ging es von Anfang an darum, dass Gott als liebender Vater in einer persönlichen Beziehung zu seinem Volk steht und ihm sagt, ich schenke dir Leben, ich schenke dir alles, was du brauchst. Und ich gebe dir einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst und der dir gut tut, wenn du dich daran hältst. Und diese Gebote werden ja auch nochmal zusammengefasst im Neuen Testament, ganz schön, auch schon vorher, und ihr habt es in der Lesung gehört. Und ich lese uns das nochmal ganz kurz, einfach zum Erinnern. Ja, da gibt es einen Gesetzeslehrer, der möchte Jesus auf die Probe stellen. Das ist nicht eine faire Frage, einfach ein Interessensding. So, sag mal, Jesus, wie ist das jetzt eigentlich? Wie bekomme ich ewiges Leben? Habe ich vorhin nicht ganz verstanden. Das ist schon ein, ich habe eine Idee von dem und ich hoffe, du fällst gleich rein. Und dann fragt Jesus zurück, weil meistens, wenn ihr mal drauf aufpasst, wenn Jesus eine Frage gestellt wird, stellt er entweder eine Gegenfrage oder erzählt eine Geschichte. Selten antwortet er direkt. Aber was er sagt, ist dann, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Also gibt er den Ball zurück. Und dann sagt derjenige, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist ein Zitat aus Deuteronomium. Ja, das ist eines der Gebete, das Juden morgens und abends beten. Etwas, was richtig schön ist, mitzunehmen. Etwas, was sehr herausfordernd ist, zu leben. Und dann fügt er noch hinzu, auch eines der grundlegenden Dinge, die Israel tun sollte. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und ich weiß nicht, ich fände es richtig schön, derjenige zu sein, wenn Jesus nämlich dann zu mir sagt, du hast richtig geantwortet, 100 Punkte. Und dann sagt er einfach nur noch, tu das, dann wirst du leben. Und es ist so simpel. Am Ende ist es so simpel. Deswegen habe ich dieses Lebensbekenntnis geschrieben. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir so etwas immer und immer wieder vor uns her mitnehmen in unseren Alltag. Liebe Gott ganz, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Und liebe deinen Nächsten. Aber ich merke auch, dass ich und ihr wahrscheinlich auch, vielleicht bin ich auch der Einzige, aber ich drücke mich gerne davor. Ich glaube auch ganz oft, dass es okay ist. Und dann habe ich Ausreden. Und ich kann jetzt ich würde am liebsten jetzt noch zu all den Praktiken, die wir gerade gehört haben, all den Dingen, würde ich gerne jetzt noch ein paar Ausreden und Lügen schildern, die wir glauben oder die wir nehmen, um das eben nicht zu machen. Aber nur ein Beispiel. Wenn es jetzt um Gastfreundschaft geht, ja, dann kann es sein, dass wir in diesem Moment kommen und sagen, ja, pass auf, aber ey, meine Wohnung ist so dreckig und aufgeräumt, da kann ich niemanden mit einladen. Ja, mach sie sauber. Oder die ist so klein, da passt niemand rein. Das ist so, entweder stimmt es nicht und du kannst schon 2, 3 Leute mit reinnehmen oder das ist okay, dann ist das so. Das heißt aber noch nicht, dass du da raus bist. Das heißt nicht, okay, dann ist das nichts für dich. So, hast du jemanden, kennst du jemanden, der vielleicht ein größeres Wohnzimmer hat als du? Rede mit ihm, lade zusammen Leute ein. So, es hängt nicht nur an dir, deswegen sind wir gemeinsam unterwegs. Kannst du gut kochen, der andere hat ein großes Wohnzimmer, ihr arbeitet richtig gut zusammen im Team und könnt Leute einladen. Oder bist du einfach jemand, der gut überzeugen kann? Sag deinem Kumpel, der ein großes Wohnzimmer hat, pass auf, koch mal bitte für 5 Leute und lass uns bei dir zusammen sein und dann lad Leute zu ihm ein. Wir können in Gemeinschaft sehr viel möglich machen, unabhängig davon, wo der Einzelne steht, weil wir Stärken und Schwächen haben. Und trotzdem flüchten wir uns gerne in Ausreden, um zu sagen, ja, kann ich nicht. Punkt. Und dann sind wir raus. Oder wir glauben Lügen, dass wir halt noch nicht so weit sind oder dass es in dem Punkt jetzt auch ein bisschen anders ist. Aber letztlich gibt es immer Mittel und Wege. Und die Liebe ist ein Drang, eine Haltung, die uns nach diesen Wegen suchen lässt, weil wir nicht aufgeben, weil wir wissen, dass es unsere Aufgabe ist. Liebe ist letztlich auch ein Auftrag. Liebe ist ein Auftrag, den wir leben sollen. Und das hängt alles ein bisschen zusammen. Liebe ist, ich hatte es vorhin gesagt, glaube ich, hatte ich was mit Haltungen gesagt und Handlung. Liebe ist eine Handlung. So. Und viele Handlungen oder normalerweise kommen Handlungen, vor allem die, über die wir nicht nachdenken, aus inneren Haltungen. Ja, also eine Haltung in mir sorgt automatisch dafür, dass ich zu dieser Handlung komme. Und was Paulus am Anfang vom Römerbrief sagt, ist, wir müssen an unsere Haltungen ran, wir müssen unser Denken neu strukturieren, denn aus diesem Denken kommen nicht nur Gefühle, sondern aus diesem Denken folgen am Ende auch Taten. Das heißt, die stehen im Zusammenhang. Und um das zu ändern, und das ist, was Paulus deswegen auch praktisch hier sagt, ist, Wenn wir Handlungen vornehmen, können wir Einfluss auf unsere Haltung nehmen. Ich kann mich gerne ausreden oder der Lüge glauben, ich bin da noch nicht. So, ich muss erst noch wachsen im Glauben oder so oder in diesem 10-Schritte-Kurs in dieser Gemeinde. Den gibt's nicht. Aber wir schieben gerne irgendwas vor. Aber Paulus sagt hier letztlich auch, okay, pass auf, neues Leben, neues Wesen, ab jetzt. Du weißt nicht wie? Okay, pass auf, hier, 8 Dinge. Theoretisch kommt ja auch noch mehr, aber darauf konnte ich mich heute nicht einlassen. Also, die Sachen, die wir heute gehört haben, sind Handlungen, die uns zu neuen Haltungen verhelfen können. Und aus dieser Haltung der Liebe, die wir durch diese Handlung einnehmen, wächst immer mehr nicht nur eine Haltung der Liebe, sondern dann auch fast schon automatisch Handlungen der Liebe. Die Dinge hängen zusammen. Und wir haben von Ben letzte Woche gehört, es ist wichtig, wenn wir andere lieben wollen, dass wir uns lieben lassen. Und ich habe das schon mal in ähnlicher Form gesagt und ich sage es gerne nochmal und ich werde es noch ganz oft sagen, weil das so grundlegend ist, dass wir es oft hören müssen. Aber eine Möglichkeit, um dich lieben zu lassen, falls du denkst, ja, ich würde mich ja von Gott lieben lassen, aber wie? So, eine Sache ist hier sein. Das macht ihr schon mal. Ihr seid in dieser Gemeinschaft, wir beten Gott gemeinsam an und in diesen Momenten ist er hier und er liebt uns. Und wir müssen das nicht fühlen. Denn Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Handlung von Gott an uns. Und wir können auch jeden Morgen eine Sache machen. Ich weiß nicht, wie eure Morgenroutine ist. Wahrscheinlich die meisten von uns, ihr seid alt genug, dass ihr es sehr sicher gelernt habt und weiter seid als ich. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ihr seht auf jeden Fall so geistlich gesund aus, dass ihr morgens genau das macht und die von euch, auf die es nicht zutrifft, hört jetzt zu. Das Erste, was du morgens machst, was auch immer es ist, wenn es nicht das ist, was ich jetzt sage, nimm 10 Minuten davon weg. Was auch immer du morgens machst. Nimm 10 Minuten davon weg. Wenn es lange schlafen ist, schlaf 10 Minuten weniger. Wenn du als erstes kurz auf dein Handy guckst, um zu gucken, wer dir in der letzten Nacht geschrieben hat oder welche verrückten Nachrichten du jetzt unbedingt zum Start in diesem Tag lesen musst, weil sonst geht die Welt unter. Was auch immer das ist, was du in den ersten 10 Minuten machst, mach es nicht und stattdessen setz dich auf die Bettkante und bete. So. Und morgen ist man müde, musst jetzt kein großes Gebet sprechen. Du kannst dir auch einfach nichts ausdenken und einfach ein Gebet nehmen, wie das, was wir gehört haben. So, Jahwe ist mein Gott, ich liebe Gott. Und dann nehmt ihr von mir aus, lernt den Vers auswendig und betet den. Habt eine Bibel neben Nachttisch, betet diesen Vers. Ich will Gott lieben, ganz Herz, ganze Seele, ganzer Verstand, alles, was ich habe und den Nächsten. Und dann seid ihr einfach still für einen Moment. Und dann glaubt ihr daran. Dann habt ihr Glauben daran, dass Gott jetzt gerade da ist und euch in Liebe anschaut und euch liebt. Und dann genießt ihr einfach 10 Minuten, dass Gott euch liebt. Und ihr ihn liebt. Und er euch anschaut, wie ihr ihn anschaut. Wie er euch anschaut. Und ehrlicherweise, ich praktiziere das jetzt schon eine Weile, man fühlt sehr selten was. Ist jetzt nicht so, dass du dann so eine, John McCormack nennt das gerne eine Freudenbombe. Ja, wir erwarten das immer. Gott, ich weiß, wenn ich jetzt das mache, dann kommt so voller Freude in meinem Herzen. Ich starte in den Tag und alles kann nur noch gut werden. Das passiert sehr selten. Es kann passieren, weil Gott zum Glück auch so wirkt. Aber es ist etwas, was wir gelesen haben in Römer 12, ein Prozess, eine Verwandlung, die uns näher und näher an das Wesen Gottes kommen lässt und immer mehr dahin verwandelt. Das ist ein Schritt. In seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt und in der sind wir, in diesen 10 Minuten am Morgen. Und das ist eine Möglichkeit, uns zu lieben, um dann zu gucken, wie können wir andere lieben. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass das etwas ist, wie wir in diesem Jahr der Römer 12 gelesen und verstanden haben. Das Grundlegende in unserer Nachfolge Jesu ist, dass wir dieses neue Leben annehmen, dieses neue Wesen werden und dass wir verstehen, wir müssen uns aktiv gegen die Prägung, die diese Welt auf uns hat, wehren und schlechte Gewohnheiten, die uns von Gott fernhalten, die unserer Seele nicht gut tun, ersetzen durch neue, gute Gewohnheiten. Und das Schritt für Schritt, Eile mit Weile und in Gemeinschaft. Und dann probieren wir was aus. Und das könnt ihr ganz praktisch. Ich habe euch die Liste mit 8 Sachen gegeben. Und ich habe euch jetzt ein Praxisbeispiel gegeben, wenn ihr euch erstmal lieben lassen wollt. Nehmt eine von den beiden Sachen. Und das steht auch so in eurem Hauskreismaterial. Und dann teilt ihr mit anderen, was ihr ausprobieren wollt. Welche dieser 8 Dinge, vielleicht kannst du nochmal die Folie mit den 8 auflisten, wo alle 8 draufstehen. Eine davon zu sagen, okay, dem würde ich gerne mehr Raum geben. Und du suchst dir diese eine aus und du bleibst nicht bei dir damit. So. Jesus nachfolgen kann man nicht allein. So, du suchst dir mindestens jemand anders, vielleicht hast du einen Hauskreis, eine Gemeinschaft, wenn nicht, sprich uns bitte an, dann finden wir eine für dich, denn wir brauchen das. Und dann teilst du Und dann probierst du es aus. Und wenn ihr euch das nächste Mal trefft in dieser Gemeinschaft, dann reflektiert ihr gemeinsam. Wie war das? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was hindert mich? Warum ist das so schwierig? Und dann übst du und übst du weiter. Und dann in einem halben Jahr, in einem Jahr, kann es sein, dass du merkst, es hat Raum in dir gefunden und du bist schon dabei. Du hast Haltungen eingenommen und Handlungen. Und dann bist du vielleicht bereit, schon die zweite Sache zu machen. Und dann geht es weiter. Und dann gehen wir gemeinsam auf dieses Wesen, das Gott ist, zu und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Weil das ist, wozu wir berufen sind. Und das ist, warum es mir wichtig war, heute ein Lebensbekenntnis zu sprechen. Weil ich weiß, dass viele von uns das Richtige glauben oder verstanden haben, woran genau wir glauben. Aber es passiert nichts, wenn es beim Glauben bleibt. Glauben wird bestätigt und bejaht durch das Leben, das daraus folgt. Und dazu lädt Jesus ein, zur Nachfolge. Und dazu lade ich dich ein. Und es kann sein, dass du schon sehr lange dabei bist und dass alles nichts Neues war und du schon richtig gut darin bist. Richtig gut. Bitte komm danach zu mir und erklär mir, wie genau du besser geworden bist, weil ich will lernen. Und es kann sein, dass du noch genau da drin bist. Und es kann sein, dass du heute ganz neu hier bist und nicht genau weißt, wovon ich rede. Voll in Ordnung. Komm gerne auch zu mir und dann können wir quatschen. Dann treffen wir uns in den nächsten Wochen und du kannst all deine Fragen stellen, die du hast. Aber diese Gemeinde ist eine Gemeinde, in der wir genau das gemeinsam tun wollen. Unterwegs sein auf dem Weg von Jesus und praktisch Liebe leben. Lass mich beten. Vater, wir danken dir so, dass du Gott bist und wir das gar nicht sein brauchen. Und dass du nicht irgendein Gott bist, der alles geschaffen hat und in der Distanz Dinge von uns fordert, aber wir ihm eigentlich egal sind. Oder der uns als Spielbälle benutzt in seinem großen Spiel und uns wie Schachfiguren hin und her schiebt. Wir danken dir, dass du uns liebst. Und dass du auf diese Erde gekommen bist, um das zu zeigen in einer Form, wie es sonst nie jemand zeigen könnte. Und dich selbst hingegeben hast, so sehr eingeschränkt hast, auf so viel verzichtet hast, unseretwegen. Dass obwohl du uns nicht brauchst, du uns willst. Und dass, weil wir dich brauchen, du zu uns gekommen bist, damit wir dich haben können und mit dir leben können. Und danke, dass du Geduld hast, gerade da, wo wir sie nicht haben, sowohl mit uns selbst als auch miteinander. Und wir bitten dich, dass dein Geist uns überführt in den Bereichen, wo wir lernen sollen und dass er uns die Kraft ist, die wir brauchen, um darin zu wachsen. Und du siehst jeden von uns in der Gemeinschaft, in der er steht, öffne uns die Augen für die Leute, mit denen wir unterwegs sind, um ihnen zu helfen, um sie zu lieben. Und öffne uns Augen für die in unseren Reihen, die nicht in einer Gemeinschaft stehen und lass sie uns einladen. Und Leuten, denen wir begegnen, von denen wir merken, dass du sie zu dir führen willst, benutze uns als Werkzeug dafür. Lieb uns und lass uns deine Liebe erleben und hilf uns, andere zu lieben. Dir zur Ehre, damit du als Licht größer wirst und wir als dein Licht scheinen und dich verherrlichen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.